Der Radio Berlin 88.8 Podcast. Popsterne, Stars im Studio.
Ja, schönen guten Abend, hallo.
Letzte Woche Sonntag, am 7. Juni, da wurde ja ganz groß dein Geburtstag gefeiert. Ihr standet auf der Bühne, du und auch deine Lebenspartnerin Nora von Cologne im Stück 1,5 Stunden zu spät in der Komödie. Was war das für ein Gefühl, so zu feiern?
Also für mich ein unglaublich, also natürlich war es ganz toll, aber ich werde nicht so wahnsinnig gern gefeiert. Ist mir immer so ein bisschen unangenehm, obschon ich muss sagen, der Martin Wölf hat eine unglaubliche Rede gehalten, richtig sensationell. Was der alles über mich herausgefunden hat, wie lange ich hier bin und was ich alles verbrochen habe an dem Theater und so. Nee, das war richtig schön, aber es war schlimmer als eine Premiere. Ich habe das ja gemacht, einfach mal, ich war noch nie in den letzten, ich bin ja seit 42 Jahren hier im Haus in der Komödie und ich war noch nie an meinem Geburtstag in Berlin. Also schon in Berlin, aber noch nie Theater gespielt. Und dann habe ich gesagt, komm, das nützen wir aus, machen wir mal eine kleine Feier und das war dann wirklich sehr, sehr erbaulich.
Man sagt, du seist 74 geworden, bist du sicher?
Ja, du weißt, das ist so, mit dem Alter heutzutage kann man überhaupt nicht mehr kokettieren. Wir werden nun alle älter, wenn man sich ein bisschen dran hält und ein bisschen einiger. Ich esse ganz normal, ich trinke meinen Wein, ich rauche im Moment nicht mehr, also das heißt überhaupt nicht mehr seit 4 Jahren. Aber das hat damit nichts zu tun, dass ich da jetzt an der Jugend rumdoktern will. Aber kokettieren mit dem Alter würde ich nie wieder machen. Also ich habe das mal gemacht mit 60, habe gedacht, Mensch, wenn ich jetzt sage, ich bin 60, sagen die alle, Mensch, siehst du gut auf für dein Alter. Nie wieder, das ist völlig bescheuert.
Aber was hält dich so jung? Was ist es? Ich hatte gerade Eckart von Hirschhausen hier, der sagt, das ist eben einfach auch die Art, wie man lebt. Also Lebensfreude pur. Würdest du das auch so
absolut, ja. Ich bin ein total positiver Mensch und ich glaube, der Herr Hirschhausen auch, der ist einfach, das ist eine Einstellung zum Leben. Ich habe keinen Grund irgendwie mit dem Leben zu hadern. Ich hatte eine schöne Kindheit, ich hatte eine unglaublich schöne Jugend. Ich habe einen tollen Beruf erlernt als Grafiker. Dann war ich auf dem Theater und ich habe eigentlich irrsinnig viel Schwein gehabt. Tolle Menschen kennengelernt, weltweit tolle Menschen kennengelernt und es wäre absolut blasphemisch, wenn ich jetzt da eine schlechte Laune hätte. Außerdem würde ich es nie zugeben. Ich gehe nie zu jemandem hin und sage, mir geht's heute schlecht. Überhaupt nicht. Die Freude mache ich keinem.
Schaffst du es so, im Hier und Jetzt zu leben, dieses berühmte Carpe Diem?
Ja. Absolut, ja. Also ich gucke gerne zurück auf Ereignisse, wahnsinnig gerne, aber ich gehe nach vorne. Ich will leben und ich denke auch nicht daran, mir mein Leben über Gedanken mit dem Alter irgendwie zu zerstören. Das kommt noch früh genug. Irgendwann ist es halt mal so weit. Aber daran zu denken permanent, das fällt mir überhaupt nicht ein.
Du bist in Bern geboren und aufgewachsen. Bist du so ein typischer Schweizer, also mit Hang zur Präzision, Perfektion, Pünktlichkeit?
Ja, das ist schon ein bisschen schweizerisch. Ja, das kann schon sein. Nein, ich glaube, meine Perfektion, blödsinniges Wort, meine Pünktlichkeit, die kommt mehr vom Sport. Ich war lange Jahre in der Schweiz, habe ich mit ganz großen Kunstturnen trainiert und war auch bei Wettkämpfen und so. Der Sport hat mich eigentlich präzise gemacht und pünktlich, weil da kannst du nicht mal da, sondern du musst abends nach der Arbeit in der Halle sein und musst trainieren. Und das habe ich halt jeden Tag gemacht. Und das hat damit habe ich auch meine Pubertät verschlafen irgendwie.
Und deine Eltern somit auch überstanden.
Ja, gut, zum Glück meine Eltern, ja genau. Ja.
Von welchem Moment an wusstest du, dass du Schauspieler werden möchtest?
Das war relativ spät, weil ich habe erst Grafiker gelernt und habe ich 12 Jahre auf dem Beruf gearbeitet in Zürich. Und dann war nebenan in meinem Büro, nebenan hat die ganz großartige Maria Becker ihre Stücke probiert in einem Saal und das hat mich fasziniert und ab da, ich komme aus einer ganz gut bürgerlichen Familie, aber mit Theater und mit Kunst und so, man hat einen Beruf erlernt, hat gearbeitet und habe ich diese Dame gehört, wie die da geprobt hat, da war ich sehr oft im Schauspielhaus Zürich, habe mir alle Uraufführungen damals angeschaut in den 60er Jahren und habe ich gedacht, Mensch, das ist ein schöner Beruf und bin dann in Zürich, hab mich mal beworben bei der Theaterschule und die haben mich dann genommen, aber ich glaube, die haben eigentlich mehr über mich gelacht, ich wollte so ein ernster Schauspieler. Das hat nicht ganz geklappt.
Du hast mal irgendwo gesagt, du hast dich tatsächlich an 22 Theatern erfolglos beworben.
Ja. Aber mit Recht erfolglos. Also ich war einfach noch nicht gut. Ich habe erst gelernt auf der Bühne. Natürlich lernt man in der Theaterschule, wie man sich bewegen muss, wie man sprechen muss. Man lernt alles Mögliche. Da haben uns ja die Schauspieler, die aus der ehemaligen DDR kommen, sie sind uns weit voraus. Die haben ja alles auf der Schule gehabt. Die haben ja Tanzen, Fechten, Klavierspielen. Die haben ja ja alles gekonnt. Das war bei uns in Zürich nicht so. Und ich wurde immer so ein bisschen belächelt und hatte dann das irgendwann mal das Glück, in Bern engagiert zu werden, in einem Kellertheater. Wir haben so ein Studententheater gemacht. Das ging ganz ordentlich, aber ich war, glaube ich, nicht gut. Ich habe dann erst so richtig gelernt, als ich das Glück hatte, so mit Gustav Knuth und Lilli Palm und so solchen Leuten zu arbeiten. Und dann habe ich geklaut, habe geguckt, wie die das machen. Und dann später auch immer an der Komödie mit Junke und mit Pfitze und wie die alle hier, diese herrlichen Kerle, die hier in Berlin Theater gespielt haben. Da habe ich abgekupfert und geguckt, wie machen die, wie setzen die Pointen und so. Da habe ich viel mehr gelernt als auf der Schule. Dann.
Weil du das gerade sagst mit Lilli Palmer und Gustav Knuth, ich meine, das sind ja so Größen. Ja. Wie sind die dir damals begegnet? Weil du warst ein kompletter Newcomer.
Vollkommen normal. Also ich habe so herzliche, ich habe mich richtig in die Lilli Palmer verliebt, weil die war damals auch schon weit über 70 und eine so
Dame.
Wunderschöne Frau mit diesen Händen und so. Da habe ich mich echt verknallt in die, habe gern mit ihr gedreht. War eine gut riechende, eine unglaublich agile Frau und so. Und der Gustav, mit dem war ich ja viele, viele Monate mit einem Theaterstück unterwegs. Ein hinreißender Mann, ein Bauchschauspieler, ein Geschichtenerzähler und so. Das war da habe ich viel gelernt. Und dann eben später, wenn man so das Glück hatte, mal mit Minetti zu drehen oder mit Werner Hinz oder wie die alle hießen. Und ich bin mit Erich Schello hier im Grunewald mal spazieren gegangen. Da habe ich dann profitiert von.
Das sind ja auch wirklich die ganz, ganz Großen.
Das war ein großes Glück für mich. Ja. Später dann halt eben mit Witzmann viel gemacht, mit Harald Junke und mit Wolfgang Spier. Und das war schon eine schöne Zeit.
Du bist 1969 zum ersten Mal nach Berlin gekommen, auch schon mit dem Gastspiel im Renaissance-Theater. Ja. War das für dich nicht so eine Art Kulturschock, aus der Schweiz kommend ins wilde Berlin der 60er?
Also ich glaube, ich war für dich ein Kulturschock, weil ich dann mit Peter-Anzug nach Berlin kam und gedacht habe, und hier liefen alle mit langen Haaren und so hippiemäßig rum. Das war wieder ein Glücksfall. Ich habe mit der Götz-Witwe, mit der Witwe Valerie von Martens in Bern Ingeborg gespielt und die war befreundet mit dem Professor Reck, der damals das Renaissance-Theater geführt hat. Und der hat uns da besucht, hat die Vorstellung gesagt, du, was du hier machst, kannst du auch in Berlin. Und das war, nachdem ich wirklich an 20 Bühnen in Deutschland vorgesprochen habe, Kehl hat mich genommen und ich musste nach Berlin. Also es war unglaublich.
Es gibt Schlimmeres.
Das war sensationell. Und seitdem bin ich mit Berlin verbunden. Später dann halt zu den Wölferbühnen gewechselt, weil im Renaissance-Theater das ist schon toll, was die da machen zum Teil. Also.
Und du hast so zu deinen Anfängen, habe ich gesehen, in der Leibnizstraße gewohnt, in einer kleinen Pension.
Richtig, das war in der Leibnizstraße, genau wo jetzt da oberhalb der Bank, da hatte eine Frau Scheira eine Pension. Und da haben damals zu der damaligen Zeit einige Künstler gewohnt. Ich kann mich an Peter Stein erinnern, glaube ich an Jutta Lambert, die hat auch ihr Domizil hatten, als sie angefangen haben mit der Schaubühne. Mhm. Das war ein aufregendes Leben. Und der Weg jeden Abend zu Fuß von dort zum Renaissance-Theater, das war Geschichte für mich. Schweizer, wo alles so heil ist und alles so nicht kaputt und so. Das war schon für mich ein Erlebnis.
Ja, und 1972, da solltest du, glaube ich, vorsprechen oder dich bewerben an einer Komödie und das wäre fast an einer Parkplatzgeschichte gescheitert. Das musst du uns erzählen.
Ja, das war so. Damals konnte man auf dem Kurfürstendamm noch easy einen Parkplatz finden und ich, also nicht easy, sondern auf der rechten Seite
überhaupt
konnte man
einen
parken.
Finden,
ja, genau. Und ich hatte so eine Ente mit dem Schweizer Kennzeichen und ich sah direkt vor der Komödie Zeichen Parkplatz. Ich steuere hin und schweizerisch wie ich bin ich vorher da hingefahren, den Blinker raus und wollte rückwärts rein. Dann kam hinter mir ein VW Käfer, zitt, bumm, drin in der Parklücke und ich war Nese. Ich bin ausgeschieden, ich habe den Mann angeschrien. Ja, was fällt Ihnen ein, was bilden Sie ein mit dem Parkplatz? Ich war der Erste und so und er hat mich nur so etwas schmunzelnd angeguckt und ist weggegangen. Ich war wütend, ich habe einen neuen Parkplatz gesucht, bin dann ins Büro von der Komödie gegangen und habe gesagt, mein Name ist Herbert Herrmann, ich würde gerne mit dem Direktor des Theaters sprechen und er, bitte kommen Sie rein. Und da saß er tatsächlich am Schreibtisch und grinste sich ein und so habe ich den Hans Wölfer da kennengelernt und das ist eine gute Zeit geworden. Später mit dem Jürgen und mit Martin und so. Bin richtig mit der Familie am Theater auch groß geworden.
Der Beginn einer langen Freundschaft im Grunde,
absolut,
kann man sagen.
Absolut, ja, die
zu
wirklich
dem Moment.
Sensationell war, auch mit dem Christian, mit dem ich nie gearbeitet habe. Das ist auch so, die Familie hat mir gut gefallen, hat mir gut getan auch.
So die erste Popularität, an die man sich so erinnern kann als Zuschauer, war ja 1976, Drei sind einer zu viel.
Ja.
Damals die Fernsehserie mit Jutta Schweidel auch schon.
Mhm.
Thomas Fritsch,
ja genau.
Und dann kann ich mich natürlich erinnern an Fleisch.
Ja.
Also das war ja so ein sensationeller Thriller, den könnte ich jederzeit wieder gucken. Und da kann ich mich noch erinnern, das war 1979. Da hast du ja zusammen mit Jutta Schweidel gespielt. Es ging um Organverkauf und
Klau vor allen Dingen. Das war eine Gang.
Genau, erst Klau und dann Verkauf. Genau, habt ihr in Amerika gedreht. Und ich kann mich noch erinnern, am nächsten Tag in der Schule, alle Mädels waren schockverliebt in dich und alle Jungs schockverliebt in Jutta Speidel. Das ist noch, als sei es gestern gewesen. Verrückt, würdest du das auch so als deinen kompletten Durchbruch bezeichnen? Nicht nur bei den Mädels,
bei den Mädels hatte ich immer schon ziemlich.
Ja, klar, natürlich.
Das ging immer ganz gut mit den Mädels. Nee, vielleicht, da habe ich ja gar nicht so eine große Rolle gespielt. Da hat ja Jutta und der Wolf Roth damals die absoluten Hauptrollen gespielt. Ja. Ich habe am Anfang gekidnappt und dann wurde ich dann in ein Krankenhaus verfrachtet und dort sollte ich ausgeschlachtet werden. Aber mein Durchbruch, der kam dann, ich habe so ein paar kleine Highlights machen dürfen und das war eins mit Peter Weck damals, ich heirate eine Familie und dann mit der Susanne Uhlen diese Hexenschussgeschichte und so. Das sind so kleine Sachen, die ich gerne gemacht habe und die sich auch so ins Gedächtnis der Leute eingebrannt hatte. 30 Deine Sophie, natürlich, das ist eine Serie, wenn man sich überlegt, wir hatten damals knapp 12 Folgen gedreht und dass man damit, dass ich heute noch daraufhin angesprochen werde, übrigens auch der Horst Jansson, der vorhergehende Serie da gemacht hat. Das ist schon sensationell. Wir haben toll gearbeitet damals. Hat Spaß gemacht.
Du warst mit Jutta Speidel ja auch im richtigen Leben zusammen, mit Susanne Uhlen, jetzt mit Nora von Colande. Ist das eigentlich leichter, mit jemandem dann zusammenzuspielen, den man so gut kennt, oder ist es vielleicht ein Tick schwieriger?
Also ganz besonders toll ist es jetzt mit Nora, weil wir haben ja vor 25 Jahren zum ersten Mal Theater gespielt zusammen und jetzt seit 14 Jahren haben wir schon einige Stücke, glaube ich, 6 Stücke zusammen gemacht. Und ich kenne natürlich, ich mache ja auch Regie in den Stücken und ich kenne ihre Stärken und ich kenne auch ihre Schwächen. Ich weiß, wo ich sie bremsen muss und ich weiß, wo ich sie richtig kitzeln kann, damit sie das bietet, was sie bietet. Und das ist ein Glücksfall, ja.
Du bist in der Schweiz geboren, du bist viel unterwegs. Wo ist so dein Lebensmittelpunkt?
Ja, immer gerade da, wo ich arbeite. Also im Moment ist es Berlin. Und dann, also Nora wohnt ja in Hamburg, ich wohne in den Schweizer Bergen und ich habe ein ganz, ganz wirklich ein kleines Häuschen in Mallorca. Also ein Häuschen, keine Finca, keine Villa, sondern ein Häuschen. Mhm. Und da wechseln wir halt ab. Mallorca, dann meine Schweizer Berge und dann Hamburg und jetzt halt Berlin. Und so.
Wir haben ja demnächst die ARD-Themenwoche zum Thema Heimat. Was bedeutet für dich Heimat?
Ich glaube, Heimat ist schon da, wo man seine Liebsten hat. Also ich kann das jetzt nicht, ich denke sehr europäisch und ich könnte jetzt nicht sagen, Heimat ist die Schweiz. Ich bin moralischer Schweizer. Ich bin wirklich da auch verwurzelt, habe viel von der Schweiz übernommen. Aber Heimat ist für mich dort, wo meine lieben Menschen sind, die ich immer sehen kann, meine Kinder und so. Das ist Heimat.
Du hast ja schon gesagt, du hast einen ganz besonderen Bezug auch zu Berlin. Natürlich hast du es auch schon ganz früh kennengelernt. Wo ist hier so dein Kiez, den du gerne magst in Berlin?
Da ich ja immer nur hier als Gast bin, ist eigentlich ganz Berlin mein Kiez, weil ich setze mich in den Touristenbus immer wieder oben hin mit meinen Kindern und dann fahren wir durch Berlin.
Und auch zusammen mit deiner Partnerin, die ja Berlinerin ist.
Ja, die sind nur in Berlin geboren. Die kleine Nora gibt immer an, dass sie Berliner, natürlich ist sie Berlinerin. Aber die ist ja durch ihren Vater, der überall Intendant war, auch sehr viel rumgereist. Und Nora ist, natürlich hat sie eine Berliner Schnauze. Das finde ich ganz gut.
Einmal Berlin, immer Berlin.
Wahrscheinlich, ja. Obschon ich die Zeit vor der Maueröffnung auch ganz spannend fand. Da sie die 68er, 69er hier in Berlin Donner. Berlin war einfach immer teufellos. Immer irgendwas, jedes, was hier sich abgespielt hat. Was ich hier erlebt habe in Berlin, rein geschichtlich, das ist sensationell. Gut. Ist auch zu Recht Hauptstadt geworden, muss ich sagen.
Wo und wie hast du den Mauerfall erlebt?
Auf der Bühne, im großen Haus, im Kurfürstendamm, Theater am Kurfürstendamm. Da kam plötzlich der Heinz Rennhack. Ich erinnere mich, der ist dann, glaube ich, relativ früh abgehauen. Ich weiß nicht genau, wann der abgehauen ist von der DDR damals. Und mitten in der Szene sagte, die Mauer ist weg. Und ich sagte, komm, erzähl doch. Mitten in einem Stück, wir haben gespielt, auch noch sinnigerweise mit dem Titel Hereinspaziert, die Tür ist zu, hieß das Stück damals, mit Martina Gedeck und Ludke Piste und so, wirklich tollen Leuten. Und da kam der, und ab dem Moment an ging durch den Saal ein solches Raunen. Und es war überhaupt nicht mehr daran zu denken, richtig weiterzuspielen. Ja. Die Leute standen irgendwann auf und dann ging man los. Da raste man Richtung Brandenburger Tor oder wo auch immer, wo eine Mauer war. Und dann, es war verrückt.
Das sind so Gänsehautmomente,
ja,
vergisst
absolut.
Man auch nicht.
Ja. Mhm. Ich bin in den nächsten Tagen in Berlin überhaupt nicht mehr mit dem Auto gefahren, nur noch zu Fuß unterwegs, weil diese Vielfalt von Menschen, die plötzlich über Berlin hereinbrachen. Und man hat deutlich gesehen, wer von drüben kam. Man hat es noch gesehen irgendwie. Ja. Man hat das Gefühl, die waren so aufgeschlossen und haben einen angelacht und gestrahlt. Alles war ja, es war ein riesen Happening damals in Berlin.
Du hast ja immer so dieses nette Image, Sunny Boy und so. Lässt dich denn irgendwas auch aus der Haut fahren? Gibt's was, was dich immer so richtig wütend macht?
Ja, so Ungerechtigkeit auf jeden Fall. Ich bin wirklich ein sehr toleranter Mensch und ich muss aufpassen. Ich darf nicht streiten. Ich warte wirklich lange, versuche es zu klären und irgendwie, ich kann auch nicht streiten. Wenn ich mal streite, dann verliere ich Freunde. Das ist ganz übel. Ich darf es einfach nicht machen. Denn da staut sich dann so viel an, dass ich dann mich nicht mehr unter Kontrolle habe und da werde ich, es ist mir 2-3 Mal im Leben passiert und da werde ich irgendwie unflätig und unkontrolliert und so. Geht gar nicht.
Und dann sagst du lieber gar nichts?
Nee, oder versuche es zu klären oder halt mit Humor drüber wegzugehen, aber streiten ist nicht meine Sache. Das kann ich gar nicht.
Ich glaube, es gibt auch noch sowas im Straßenverkehr, was dich irrsinnig macht.
Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich wurde hier zwischen Hamburg und Berlin geblitzt, weil ich zu nah aufgefahren bin und da kriege ich gleich 4 Punkte. Das hat mich also ganz furchtbar geärgert, weil danach war irgendwann mein Führerschein für einen Monat weg oder für ein halbes Jahr, nee, ein halbes Jahr nicht, aber einen Monat. Ich mag nicht, aber das ist überall auf der Welt. So die Autofahrer fahren halt gerne links, ich weiß auch. Und ich bin dann halt, junge Mensch, drüben rechts ist frei, lass mich doch mal durch. Und da kam ich natürlich, jetzt habe ich ein Auto, das geht gar nicht mehr mit dem Auto. Ich kann gar nicht mehr nah auffahren, das bremst selber ab. Also das mache ich nicht mehr.
Das heißt, du hast die Ente seitdem auch gewechselt?
Ich habe die Ente habe ich gewechselt.
Du hast ja eigentlich all die Jahre, wenn ich mich auch richtig erinnern kann, immer dieselbe Frisur, spielst immer Komödien. Ist das so auch diese Konstanz, dein Erfolgsrezept?
Ja, aber das ist ein reiner Zufall, weil ich hasse, so ein blödes Wort. Ich gehe nicht gern zum Friseur, weil dieses Rumgeschnibbel an meinem Kopf, ich kann es nicht ab. Ich war mit 15 zum letzten Mal in Bern bei einem Friseur und das war auf dem Land. Und vor mir war eindeutig ein Schafhirte oder sowas im Sessel. Und damals gab es halt einen Sessel, man kriegt so ein Tuch um. Ich war der Nächste, der dran war und dieser Friseur hat mir diesen Mantel von dem Ziegenhirten oder was das war, umgelegt. Meine ganzen Klamotten waren nicht mehr zu gebrauchen. Meine Mutter musste alles 3- und 4-mal waschen, um diesen Geruch von diesem Ziegenhirten oder was rauszukriegen. Und das war nicht der Grund. Ich konnte dieses Geschnibbel hinten am Kopf und dann versuchen die bei mir immer einen Hinterkopf zu machen. Ich habe nun mal keinen. Dann sollen sie den doch so lassen, wie er ist. Und da habe ich angefangen, die selber zu schneiden und seit wirklich, ja, 15, das ist ja fast seit 50 Jahren, naja, noch länger, seit fast 60 Jahren schneide ich das Zeug einfach ab, wenn es zu lang ist.
Ja, du bist eben auch den Komödien treu geblieben. Und wenn man jetzt mal so zurückblickt, wie würdest du sagen, haben sich die Komödien im Laufe der letzten Jahrzehnte verändert?
Wir kommen nicht gegen die Comedians an. Also wir müssen uns da wirklich distanzieren, die sind gut, wir haben ein paar brillante Comedians in Deutschland und die machen das, was wir früher auf der Bühne gemacht haben. Klamauk zum Teil und lustig und tralala und so, das geht heute nicht mehr. Ich versuche schon seit einiger Zeit Stücke zu finden, ich versuche eine Geschichte zu erzählen, wo die Leute sich zum Teil ja mit identifizieren können und so sagen können, Mensch, das ist mir auch schon passiert. Also so wie wir so vor 25, 30 Jahren Komödie gespielt haben, die außer man spielt ein Fedot, das ist ja logisch, dann ist Tür auf, Tür zu, aber das ist ja dann schon ein Klassiker. Aber so Bäumchen wechsel ich Geschichten, der betrügt die jetzt. Ach, oh, jetzt kommt der Liebhaber, der geht da in den Schrank und so. Ich glaube, da kannst du heute keinen Blumentopf mehr gewinnen. Wollen wir auch nicht. Ich habe keine Lust mehr so. Ich habe genug Liebhaber gespielt und ich spiele lieber jetzt normale Männer mit
Gibt's
Geschichten.
Das? Bitte? Gibt's das?
Ich hoffe.
Ihr habt mal irgendwo gesagt, dass ihr beide auch viel unterwegs seid, in Paris, in London.
Ja.
Und dieses neue Stück, 1,5 Stunden zu spät, habt ihr auch in Paris an einem Theater entdeckt.
Das haben wir in Paris entdeckt, ja. Und zwar hat es mir eigentlich gar nicht so gefallen, weil Pariser lieben so das epische Theater. Die wollen viel mehr reden als Action. Und ich habe gedacht, Mensch, wie löse ich das Stück auf? Ich habe es dann übersetzen lassen, weil man eine sehr gute Übersetzung gekriegt und habe gedacht, nee, ich muss das deutsche Publikum auch optisch beschäftigen. Es muss einfach auch was zu sehen bekommen. Und ich nehme an, es ist mir ganz gut geglückt, den Leuten gefällt es. Und die in Paris, die sitzen halt lieber da und reden und machen mal einen Gang und holen sich was zu trinken und setzen sich. Aber es war toll in Paris, aber nur nicht. Und dann haben die allerdings einen großen Fehler gemacht, den ich nicht gemacht habe hier oder nicht versucht habe zu machen. Die haben sehr viel mit Lebensmitteln umgeschmissen, die haben richtig gesaut mit dem Zeugs und war auch der Schluss war so, dass die beiden Menschen aus der Diskussion, die sie miteinander geführt haben, nichts gelernt haben. Das ist also am Schluss war es genau wie am Anfang. Die haben einfach griesgrämig und sie haben nichts gelernt. Und ich habe es umgedreht. Ich will immer meinen Zuschauern auch eine positive Seite mitgeben und ich habe es umgedreht. Hier endet es positiv. Also so, dass jeder sagen kann, oh ja, guck mal, bei denen geht es weiter, bei denen funktioniert es weiter.
An der Stelle sollte man ganz kurz die Geschichte erzählen. Es geht ja um ein Ehepaar. Die Kinder sind aus dem Haus, ihr seid zum ersten Mal auch Großeltern.
Das ist eben das Schöne, dass es in unserem Fall zwei Menschen sind, wo man drüber lachen kann, wenn zum Beispiel Nora sagt, ich bin Rentnerin. Das ist einfach unglaublich süß mit ihren knapp 47 Jahren. Nee, im Stück ist sie 47. Mhm. Das ist einfach, ich glaube nicht, dass das Stück für uns in Berlin, in Paris war es auch so. Das waren auch so zwei im Alter indifferent. Ich glaube, die waren eher sogar ein bisschen älter als wir. Ich finde es charmant, wenn zwei Menschen, die eigentlich mitten im Leben stehen, über Rente diskutieren, weil jetzt sind die Kinder weg. Was machen wir nun? Jetzt müssen wir mal wieder reden. Und da entstehen solche Aufarbeitungen des Lebens. Sie gibt ja vor, dass sie ihn betrogen hat und es stellt sich nach 19 Jahren heraus, es war gar nicht der Fall und er hat 19 Jahre geglaubt, sie hat ihn betrogen, hat sich um sie bemüht, damit ja nichts mehr passiert und so. Und ich habe noch nie ein Stück gespielt, wo so viele Reaktionen unten auch hochgekommen sind, auch rein akustisch vom Lachen her, aber dass dann die Zuschauer hinterher sagen, Mensch, das genau so war es bei uns oder genau so, ja, passe ich jetzt auf, wenn ich jetzt Rentner werde, passe ich auf und so. Das ist einfach sehr, sehr hübsch geschrieben, sehr, sehr hübsch geschrieben.
Es ist ja auch die Geschichte, ihr seid beide eingeladen und sie sagt, naja, warte mal, ich möchte erst mal reden.
Ja, genau, so, richtig so, sie sind wirklich fertig zum Gehen und da sagt sie, nee, komm, jetzt wollen wir reden. Und das ist sein Kompagnon, er hat ihm die Firma verkauft und die müssen jetzt das feiern und das ist wichtig. Männer haben ja immer so wichtige Sachen, wenn sie etwas vorhaben. Und die Frau will einfach reden. Endlich mal reden. Das ist gerade der letzte Sohn, ist gerade aus dem Haus und sie ist gerade Großmutter geworden. Jetzt muss sie es ja mal loswerden. Und da baut sich so ein Gespräch auf, was wahnsinnig, manchmal auch sehr hart ist, was sie sich an den Kopf schmeißen, aber absolut legitim und Dinge, das zeigt auch, man muss reden in der Beziehung, man muss reden.
Machst du das auch im richtigen Leben gerne?
Nein, ich bin nicht so, ich kann nicht so lange diskutieren. Für mich ist es, das habe ich von meiner Mutter gelernt, wenn die Diskussion, wenn ein Thema für mich erledigt ist, das ist für mich erledigt, da kann ich Ihnen nochmal sagen, aber geht nicht, das ist dann... Und das manchmal ärgert das natürlich die Nora wahnsinnig. Sie würde gerne noch weiter über das Thema reden. Und ich sage, du, das haben wir doch geklärt. Ist doch geklärt.
Und im Stück bist du ja auch sehr so harmoniesüchtig im Grunde genommen. Du willst manches nicht sehen oder siehst es auch einfach nicht oder bemerkst es einfach nicht. Ist das auch so im richtigen Leben?
Harmoniesucht ist schon ein bisschen meine Gefahr, ja. Das ist, weil ich kann eigentlich nur meinen Beruf ausüben, wenn ich mich wohlfühle, wenn ich mit meinen Kindern gut verstehe, wenn ich mit Nora habe ich sowieso ein tolles Verhältnis und mit den Kollegen vor allem hinter der Bühne und das ist, ich kann unter Stress nicht Theater spielen, das bringt nichts. Es ist ein Spiel, nicht mehr und nicht weniger. Es ist ein Spiel und wenn ich eine schlechte Laune habe und so kann ich das, was vielleicht meine Stärke ist, könnte ich gar nicht rüberbringen, wenn ich schlecht gelaunt bin.
Interessant ist ja auch immer, Männer reden über das, was sie machen und Frauen machen es einfach.
Das habe ich auch schon festgestellt. Ja, da beziehe ich mich mit ein. Männer sagen, also ich bringe jetzt den Müll runter und die Frauen bringen ihn runter. Das ist wirklich das typisch. Also ich weiß auch, die wollen immer irgendwie Applaus kriegen, wenn sie was machen.
Nora hat ja bei dem Stück die Kostüme gemacht und du selber zusätzlich noch Regie.
Ja, genau.
Wie stellt man sich denn das vor, wenn du also, das ist ja ein Zwei-Personen-Stück, du spielst auf der Bühne und hast aber auch die Regie. Wer sagt dir denn dann in dem Fall, Herbert, mach's doch jetzt vielleicht noch mal ein bisschen anders. Leg's doch künstlerisch noch mal ein bisschen anders an.
Ja, da habe ich Gott sei Dank von Wolfgang Spier, namentlich von Wolfgang Spier, der hatte das oft gemacht, selber gespielt und Regie geführt, ganz viel gelernt. Man muss ganz früh anfangen. Also ich fange mit einem Stück immer ein Jahr vorher an, damit ich weiß vom Konzept her, was ich will. Und da ist auch der Text, das ist für mich eine Nebensache, der ist drin, irgendwann drin. Und dann habe ich eine gute Kontrolle. Ich lasse ab und zu mal meinen Direktor kommen, der hilft mir dann, der sagt, es kommt nicht durch. Oder ich hole mir eine gute Regieassistentin, diesmal habe ich eine sehr gute gehabt. Und dann verlasse ich mich auf Nora, weil die hat ein gutes Gespür, die kann den Beruf, die kommt aus einem ernsten Fach auch, die kann sowas. Und wenn die sagt, nee, also Herbert, da schießt du bis Ziel hinaus, dann mache ich mir schon Gedanken. Nicht immer, manchmal bin ich auch sehr eitel und sage, nein, meine Idee ist besser. Aber ich kann das. Also ich weiß nicht, ob ich es könnte mit wirklich handfesten, mit einem ernsten Stück. Ich bin komödiantisch gelagert und das kann ich. Das kann ich, das andere muss ich lassen.
Habt ihr euch oder hast du dir speziell zu Anfang des Jahres so ein paar Vorsätze gelegt für dieses Jahr?
Nein, mache ich nie. Ich habe das absolute Privileg bei den Wölferbühnen. Ich gehe nach Paris, jetzt haben wir wieder ein Stück geholt aus Paris in anderthalb Jahren. Und ich gehe hin und sage, ich habe das Stück gesehen, das funktioniert, das ist prima. Hat früher Harry Mein auch gemacht und die sind auch nach London geflogen, haben die Stücke angeschaut. Und das muss man halt heute, man muss sich orientieren, man muss wissen, was läuft in Mailand, was läuft in London, was läuft in Paris, welche Stücke sind in und wie verkaufen die das? Und da habe ich das große Privileg, dann bei meinem Direktor zu sagen, pass auf, ich habe habe das gesehen, es funktioniert, würdest du das übersetzen lassen? Und dann liest er es erst im Original, dann lassen wir es übersetzen und dann sind wir uns einig, dass wir das machen wollen.
Hast du sowas wie ein Lebensmotto?
Leben.
Herbert Herrmann, gerade zur Zeit zu erleben in 1,5 Stunden zu spät in der Komödie am Kudamm. Danke, dass du hier warst. Hat Spaß gemacht.
Ja, ich danke mich auch.